Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Mennekes. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht. Mit mir hostet diesen Podcast heute wieder einmal mein Ressortleiter Multimedia, mein Chef, Patrick Lang. Hallo Patrick.
Hallo Luca, ja, du bist eigentlich in Wahrheit ja der Podcast-Chef. Insofern haben wir uns hier ganz richtig zusammengefunden für unseren kleinen Schwenk in die Juristerei und zwar rund ums automatisierte Fahren. Denn nicht zuletzt wirft man ja immer wieder der schleppenden Gesetzgebung vor, dass die da so ein bisschen den Hemmschuh gibt und der Entwicklung eigentlich im Weg steht.
Ja genau, und ob das wirklich so ist, das wollen wir heute mit Andreas Lauringer besprechen. Der ist der CEO und auch Gründer von dem österreichischen Startup Control. Und außerdem wird uns Andreas, zumindest hat das Vorgespräch schon so ein bisschen angedeutet, uns ein bisschen erklären können, worin sich die autonomen Fahrzeuge unterscheiden, was die nationalen Straßenverkehrsordnungen eigentlich alles so hergeben und was auch nicht. Und auch wohin die internationale Industrie rund ums autonome Fahren sich gerade hinbewegt und was für Meilensteine wir vor allem als nächstes erwarten können. Deshalb, hallo Andreas, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei uns dabei bist.
Hi Luca, hi Patrick, freue mich hier Servus. Zu sein.
Andreas, vorneweg, wir haben jetzt zwar schon kurz gesagt, dass du der CEO bist von Control, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr sagen als das, wer du bist, wo du herkommst, was du vor Control gemacht hast, weil so ein Startup gründet sich ja in der Regel, wobei es gibt auch Leute, die gründen das in der Schule, aber wie kommt man dazu, warum macht man das?
Bevor ich Chief Entertainment Officer wurde, habe ich in Berlin bei Continental begonnen. Und zwar in dem Prototypenbau für Lithium-Ionen-Batterien und habe also immer sozusagen gleich von der Kippe weg was Neues aufbauen dürfen und das war, sag ich mal, selbst wenn das ein Konzern ist, ja, sind wir Continental einer der größten Zulieferer, war das natürlich eine sehr spannende Zeit, was Neues aufzubauen, bin dann mit einer Zwischenstation zu Magna zurück nach Österreich und habe dort viel im Bereich Elektroantriebe gemacht war da Global Program Manager und bin dann schon innerhalb Magna so ein bisschen Richtung autonomes Fahren gezogen worden und Automatisierung und bin dann zu meinem Co-Gründer Michael Nader hier über den Weg gelaufen worden und der hat versucht in Deutschland autonom zu fliegen und dann sagte die Juristin, ja, durchs Fliegen nachweisen, dass sie es können, wird ein bisschen schwierig. Also zuerst den Nachweis erbringen, also wie in der Fahrschule im Prinzip, zuerst Führerschein machen, dann fliegen gehen oder Flugschein machen in dem Fall. Und so ist dann sozusagen die technische Idee von Control entstanden. Und das ist auch das, warum das so gut funktioniert hat, dass wir das gegründet haben, weil Michael ist sozusagen ein Ideenschleuder. Also man gebe ihm einen Satz und es kommen 5 Ideen zurück. Und ich habe dann das Ganze sozusagen mit ihm auch dann strukturiert und aufgebaut, sodass es, sag ich mal, von der Idee auch zu einem Produkt wird und das war so auch unsere Symbiose, gerade in den Anfangsjahren von Control, weil ich glaube, es braucht immer halt jemand, der eine sehr große technische Kreativität hat und ich sage mal auch, dass es gehört aber auch eine wirtschaftliche, produkttechnische oder geschäftliche Kreativität dazu, wie man dann aus einer wunderbaren technischen Idee auch irgendwas Kaufbares modelliert. Ja.
Aber das heißt so grundsätzlich autonomes Fahren ist gar nicht dein Ding. Du bist kein Programmierer, kein Automotive Engineer im engsten Sinne, sondern hast mal was mit Lithium-Ionen-Batterien gemacht und Produktionsanlagen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich habe nie das gemacht, was ich gelernt habe.
Und Jurist bist du auch nicht?
Nee, bin ich auch nicht, ne. Sondern ich habe irgendwas das gemacht, wo ich meine Neigung dazu entdeckt habe. Und das ist einfach Sachen voranzutreiben, Sachen zu strukturieren. Und ich glaube, es ist auch nicht immer das Wichtigste, dass man als CEO der Beste oder technisch versiert ist, in dem Sinne, dass man auch coden kann. Weil es gibt viel mehr talentierte Leute in Control oder Jungs und Mädels, die das viel besser können als ich, ne? Und auf die kann ich mich 100% verlassen. Und in dem Sinne ist es halt auch, jeder macht das Seine. Und ich habe sozusagen auch die Aufgabe, das Unternehmen aufzubauen. Und wenn man dann immer in die Untiefen des Codes absteigen möchte, das ist nicht hilfreich, weil das ist dann ein großer Spagat. Und ich denke, ich finde es auch cool, dass man die Leute einfach machen lassen kann, weil die machen, also wir haben es letzte Woche in der Solarzone gezeigt, wo wir eine Demo hatten, machen einen wirklich Wahnsinnsjob, ja. Die Heldinnen und Helden im Engineering und so, und da kann ich mich hundertprozentig auf mein Team verlassen, muss ich alles nicht können, können die viel besser.
Klingt angenehm und ziemlich praktisch.
Jeder muss wissen, was er dann zu tun hat. Ne? Also bei dem Event war es viel wertvoller, dass ich als CEO Wasser kaufen fahre, weil es war ziemlich heiß. Und wenn das dann mein Beitrag ist zum Erfolg der Firma, dann werde ich das machen. Ne? Also ich glaube, es ist immer recht wichtig, dass man immer schaut, was ist das, was man da beitragen kann, dass das Team funktioniert. Und insofern ist das, was glaube ich, auch in dem Rahmen beitragen kann. Am Ende des Tages haben wir mega, mega Video gemacht, haben mega gerockt und ich glaube, das ist das, wo man dann nachher gemeinsam eine Party macht. Und dafür bin dann wieder ich verantwortlich, dass wir die Party machen. Also das ist
der Chief Entertainment Officer, oder wie war das?
Na, genau. Event Manager quasi. Dann vom Wasserholen richtig, Verantwortlichen ja. Zum Bierholen Verantwortlichen geworden am Abend.
Ja, genau, richtig. Das, nee, aber es immer, ich glaube, wir haben monatelang jetzt hart dran gearbeitet, besonders sich mit den Engineers, dass das alles läuft. Ja, und auch die Partner haben uns mega gut unterstützt und so ein Mega-Event am IMTS-Symposium. Und natürlich auch alle anderen, also vom Marketing und so, die dann ihren Teil beigetragen haben. Aber es ist ja auch ein Luxus für mich, dass ich sagen kann, ich habe ein Team, auf das ich mich blind verlassen kann. Und ich kann quasi meine Dinge tun und ich weiß, dass es funktionieren wird. Das ist, ich finde, ein mega Luxus für mich.
Und dass ihr blind verlassen können, das ist doch ein gutes Stichwort, weil es ist doch schon so bei Control, dass ihr euch im weitesten Sinne um das Thema Assistenzsysteme kümmert. Und das sind ja durchaus technische Helfer, auf die man sich verlassen können sollte im Idealfall. Hast du denn ein Lieblingsassistenzsystem? Also ich sag mal alle. So, meines ist alle. Der Spurhalteassistent nicht, aber
meiner schon und ich liebe sie. Also ganz ehrlich, ich fahre super viel mit denen. Das erste, was ich nach dem Auto einschalten, also starten mache, ist die Assistenten einschalten. Und ich fahre quasi fast schon aus der Garage mit Assistenz raus. Ich fahre ziemlich viel, ja. Ich fahre ziemlich viel. Und ich finde, das ist einfach auch mega entspannend. Und ich muss sagen, also viele lästern oder wenn ich das, ich kann mich jetzt überhaupt nicht beklagen über den meinigen. Also meiner ist ein guter Junge, ja. Oder ja, der funktioniert auch richtig gut und ich habe den auch viel getestet. Natürlich haben sie alle ihre, sind immer noch Kinderkrankheiten. Ich habe auch schon vorher nur einen ACC gehabt in der vorigen Generation und man sieht dann schon auch, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich denke, als wenn man das auch als Assistenzsystem wahrnimmt, ich bin mega zufrieden, muss ich echt sagen. Und ich habe mir auch deswegen ein Fahrzeug gekauft, das das hat. Weil wenn man halt spät fährt oder schon müde ist, also mir hat schon oft das Leben gerettet und das soll sie auch machen. Also in dem Sinne finde ich das eine super Sache. Blind verlassen soll man sich nicht, ist ein Assistenzsystem. Das heißt, schlafen geht nicht, sollte man auch nicht. Aber ich habe auch die Frage tatsächlich letzte Woche gekriegt von einer Kollegin aus USA, die sagt, hey, ich bin schon mal wo angefahren. Dann sage ich, ja, also ich in 60.000 Kilometer nicht mit dem Fahrzeug und mit den anderen, wo ich was 200 gefahren bin, hat es auch eigentlich für die Fälle, wo es gebaut war, immer einwandfrei funktioniert. Also ich habe da einen ziemlich hohen, so ein hohes Vertrauen in die Systeme, die hier, sag ich mal, in Deutschland entwickelt werden. Ja.
Jetzt natürlich ganz klar, welche Frage hier anschließt. Welches Auto fährst du denn? Und ich mach mal einen, wie sagt man so schön, educated guess. Wenn du sagst, das Erste, was du tust, nachdem du die Zündung eingeschaltet hast, ist, alle Assistenzsysteme einzuschalten, würde ich mal unterstellen, du fährst einen BMW, weil der extra so einen Knopf dafür hat, der gleich alle Systeme aktiviert. Wenn das nicht so ist, würde ich ihn dir empfehlen vielleicht.
Ja, hast du aber vollkommen richtig geraten.
Wirklich?
Haken dran, ja, genau.
Ha! Und was war ein? Es hätte so ein Mini sein können, fällt mir gerade ein. Die haben den gleichen Knopf.
Nee. Ah, schau. Nee, ich fahre viel Langstrecke. Also da ich also Elektromobilität als Hintergrund habe, es haben sogar Elektro-Evangelisten gesagt zu mir, Andreas, Autonome, wie du bräuchtest, gibt es noch nicht. Gut, dass du daran arbeitest. Eigentlich bräuchtest du einen Fahrer. Und weil ich schrub wirklich viel Kilometer. Also in dem Sinne gibt es schon Autonome. Für manche Leute haben das auch den Fahrer. Aber also in dem Sinne wäre ich bin auch, habe ein persönliches Incentive, dass Autonome kommt. Ja. Weil
Das ist der eigene Antrieb und so, das ist ganz gut vielleicht.
Genau, ein eigener, ich habe einen intrinsischen Antrieb, dass wir erfolgreich sind, ja.
Ach schön, gleich noch in die Start-up-Sprache reingerutscht. Der intrinsische Antrieb, ja. Hervorragend.
Automotivated hat mir mal jemand gefragt vom HR, sind Sie automotivated? Sag ich, ja.
Ja, das ist schön, das ist auch schön. Aber sag mal, was für ein BMW fährst du denn jetzt?
Eine 5er, ja.
Ah, okay. Na, ja. Und du hast es gerade schon gesagt, du fährst quasi überall, also nicht automatisiert, aber attestiert. Wo würdest du dich am liebsten, also würdest du, ist das Wichtigste, aus der Garage den autonom fahren zu dürfen, oder was ist das Wichtigste für dich, wenn man
also in der Tat, meine Frau hat mal und ich haben mal diskutiert, für sie wäre das echt das Feature, in die Garage vor allem reinzukommen, weil das Kind hinten schreit. Das wäre für sie wirklich so, weil das ist die letzte Meile oder der letzte Meter quasi, der dann auch so, ach, es ist dann vorbei. Also auch, sag ich mal, ist ja auch oft spannend, wenn man so in Garagen reinfährt, gerade wenn die Autos größer werden, ist es dann nicht immer so leicht, also in Parkhäuser reinzufahren, egal ob man jetzt BMW, Audi oder Daimler fährt, ist mit einem großen Fahrzeug ja doch durchaus schon mal eine Challenge. Aber ja, also auf der Autobahn ist es einfach, man kommt viel entspannter an. Also es ist einfach ein Sicherheits- und Komfortgewinn, finde ich, maximaler Natur, ja.
Was mich interessieren würde, wenn man mit den Leuten aus der Automotive-Industrie spricht, die sich mit automatisiertem Fahren auseinandersetzen, und man dann, was mir regelmäßig passiert, immer wieder autonomes Fahren sagt, dann kriegen die immer irgendwie dicke Halsadern und sowas. Wie geht dir das, wenn jemand autonomes und automatisiertes Fahren in einen Topf wirft?
Ja, grundsätzlich, ja, ich glaube, ich bin da recht entspannt dazu. Ich denke, wichtig ist, man hat ja mal angefangen mit diesen SAE Levels 1 bis 5. Ne? In der Flugbranche hat man das jetzt schon ein bisschen wieder, macht man das nicht so, weil man vom Auto gelernt hat. Interessant ist, dass beide Branchen sich toll finden. Ne? Die Autobauer sagen, boah, du arbeitest, das Flugzeug ist so sicher, und die Drohnenbauer sagen das gleiche über die Automotive-Leute. Also, okay. Aber ich sag mal, das Relevante ist, glaube ich, dass man das halt auch pragmatisch sieht. Ich denke, es ist auch für uns als Gesellschaft wichtig, dass wir, sag ich mal, schrittweise uns heranführen, weil wie man das gerade letztens auch bei dem Cruise-Video gesehen hat, der dem Polizisten da versucht hat zu entkommen in San Francisco, wie geht man damit um? Ne? Das war jetzt ein Polizist, der war wahrscheinlich total gefasst, hat jetzt das Auto nicht beschossen oder so, aber das hat ja auch eine soziale Gewöhnungsphase, die wir auch haben müssen. Darum denke ich auch, wenn man hier, sag ich mal, man will Technik auf die Straße bringen, das ist gut und das ist wichtig, aber man muss es auch, wir müssen uns auch an die Sachen gewöhnen, weil ich weiß jetzt nicht, wie jeder damit umgeht, wenn er zum Beispiel im Auto keinen Fahrer mehr wahrnimmt oder der Fahrer liegt zurückgelegt drinnen und schläft. Ne? Das müssen wir uns auch gewöhnen. Ne? Also 19XX dachte man, wenn man über 30 km/h fährt, stirbt man. Ja? Deutschland ist das Beispiel, dass man nicht stirbt über 30 km/h, ne? Sage ich jetzt mal. Ja? Es geht mittlerweile in Deutschland auch schon autonom. Ja, also, ne? Und würde jetzt erweitert auf 130, also offensichtlich gibt es da keine Probleme. Ne?
Vielleicht können wir, bevor wir weitermachen, nochmal kurz, um alle mitzunehmen, auch alle unsere Hörer mitzunehmen, noch einmal kurz den Unterschied benennen zwischen autonom und automatisiert und vielleicht auch nochmal einen Blick werfen auf diese einzelnen SAE-Level, was es mit denen auf sich hat, damit wir hier alle auf dem gleichen Stand sind einfach.
Naja, ich würde mal sagen, das Level 1 lassen wir mal weg. Fangen wir mal mit Level 2 an, wo es dann auch mehr oder weniger Plusse dran gibt. Also ich habe auch Level 2 Plus Plus schon gehört. Am Ende des Tages ist halt Level 2 Plus oder Level 2, lassen wir es mal einfach sein, ist eigentlich das assistierte Fahren, ne, wo ich jetzt eigentlich ein System habe, das mich in gewissem Umfang unterstützt, meine Fahraufgabe zu erfüllen, sage ich mal, Abstand zu halten, automatisiert Spur zu halten etc., auch Kollisionen zu vermeiden. Und ich muss, also ich persönlich habe bis jetzt mit den Systemen immer sehr gute Erfahrungen gemacht und bin ein totaler Fan davon. Level 3 ist dann das, was wo glaube ich, wir mit Daimler in Europa einen super Vorreiter haben. Level 3, ich kann und darf quasi die Hände vom Lenkrad lassen oder weggeben, oder ich darf sogar ein Buch lesen. Es gibt auf der Autobahn durchaus Leute, die mit einem Level 1 Fahrzeug auch Buch lesen, das ist aber dann nicht Sinn und Zweck. Das geht nur mit Level 3 dann wirklich gut, für auch alle anderen auf der Autobahn. Und das ist das hochautomatisierte Fahren, würde ich so nennen, wo man sagt, man muss nach wie vor eingriffsbereit sein, aber hat mehr Zeit, dies zu tun. Das heißt, ich muss nicht sofort ready sein, sondern ich habe ein bisschen Zeit. Und ich denke, daher ist es auch anfangs auf 60 km/h begrenzt worden. Das hat sich sicher auch nicht, haben sich auch nicht die Hersteller ausgesucht, sondern es geht halt auch hier darum, wo sind denn Grenzen, und je schneller man etwas fährt, desto natürlich größer ist, sag ich mal, der Impact, wenn was passiert. Und insofern ist es, glaube ich, auch jetzt, selbst wenn da viele gelästert haben, 60 km/h und nur, ich denke, man muss sich auch da mal rantasten, und 60 km/h ist jetzt ein Schritt. Nächstes Jahr sollen die 130 kommen. Und damit ist es ja dann auch, sag ich mal, Langstrecken ökonomisch tauglich. Level 4 ist dann sozusagen, ich denke, dass das für mich das letzte Ziel, wo ich dann wirklich, ich kann noch eingreifen, muss aber nicht mehr. Level 5, ich kann gar nicht mehr eingreifen, und ich kann anytime, any place fahren. Da steigt man aber dann oft in eine philosophische Diskussion, weil ich sage, dort, wo der Mensch nicht mehr fahren kann oder sollte vielleicht auch ein Roboter nicht versuchen zu fahren. Es gibt zwar auch Menschen, die glauben, sie sind Roboter, weil die fahren auf nasser Fahrbahn im stärksten Regen, wie wenn sie durchschauen könnten. Aber ich glaube, das ist vielleicht nicht das Klügste. Ja. In dem Sinne ist, glaube ich, auch Level 4 die nächste Herausforderung. Man kann dann auch wieder unterscheiden, macht man das für ein PKW oder sozusagen auch für Last-Mile-Vehicle. Ich denke, für Last-Mile-Vehicle wird das deutlich schneller kommen, was auch sinnvoll ist, weil die zum Beispiel Segregated Lane haben, das ist abgesperrte Bereiche, und man kann da eigentlich, sage ich mal, auch Shuttle-Fahrer, die jetzt vom Flughafen zum Parking Lot 5 fahren, das ist jetzt nicht die spannendste Aufgabe, dies zu automatisieren, da ist sicher keiner traurig, ja. Und kann dann auch das frequenzabhängig machen, oder ich kann andere Services anbieten. Und ich denke, das ist, da haben wir alle einen Mehrwert davon, ja.
Cool. Du hast vorhin noch angesprochen, dass die Luftfahrtindustrie quasi das Gleiche baut in anders. Kannst du da noch vielleicht gerade die kleinen Unterschiede sagen, wenn die so klein sind?
Ja, ich denke, was halt ist, man hat sich auch überlegt, wie kann ich denn das sozusagen auch diese Automatisierungslevels ausdrücken. Ich meine, beim Auto gibt es ja auch das Thema Teleoperated, gibt es auch diverse Startups in Deutschland, die sich damit beschäftigen, oder auch Trucking-Unternehmen, wo ich dann auch immer einen Remote-Operator habe. Und das ist eben das, was in der Luftfahrt oder bei Drohnen mehr Einzug hält, dass ich zum Beispiel zuerst mal einen Piloten weglasse bei den großen Maschinen, und so den Autopiloten quasi so fit mache, dass er den zweiten Piloten ersetzt. Und das aber, da geht es primär darum, dass es halt auch rechtlich möglich ist und akzeptiert wird, ne? Und so, dass man dann immer mehr dazu übergeht, sag ich mal, von ich muss alles immer sehen und alles als Mensch prüfen, bis irgendwann ich immer mehr zurückgehe. Zum Beispiel, ich muss nicht mehr dort sein, wo die Drohne startet. Die Drohne kann remote gestartet werden, etc. pp. Ne? Und das ist, ich sag's mal so, es ist halt immer so, manche Leute sagen, viel Spaß beim Autofahren und viel Glück beim Fliegen, und ich sage, eigentlich ist es umgekehrt, weil beim Fliegen habe ich null Eingriffsmöglichkeiten. Also wenn ich im Flieger sitze, dann sitze ich da, und ob der runterfällt oder nicht, da kann ich nicht viel tun dafür oder dagegen. Also da muss ich einfach, sag ich mal, enjoy the ride, ne? Oder funktioniert ja ganz gut, ne? Beim Autofahren ist es eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet, viel riskanter, weil wenn ich von hier nach, sag ich mal, Stuttgart fahre oder nach Berlin, die Situationen, wo es brenzlig sein kann, sind eigentlich viel mehr, ne? Also insofern ist es ja auch so, da eher, sage ich mal, ein emotionales, gesellschaftliches Thema. Leute haben viel mehr Angst, wenn was über ihren Kopf fliegt, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass es runterfällt, viel kleiner ist, wie wenn sie rüber abends zum Späti gehen und sich ihr letztes Bier holen für den Tag, ne? Das ist auch so dumm, sage ich, es ist viel, viel von dieser Technik hat auch einen sozialen Impact. Wie nehmen wir das wahr? Wie gehen wir als Menschen damit um? Und das ist auch, wo neben der Technik, die wir in Kontrolle machen, wir auch sehen, die Regeln, die für die Maschinen gelten, müssen auch für Menschen gelten, und sie müssen für beide akzeptiert sein, sodass wir sozusagen einen Common Ground haben, auf dem wir uns bewegen. Das finde ich, ist, sage ich mal, sowohl technisch wie auch sozial ein wichtiges Thema, ne? Weil die StVO, wann ist sie gegründet worden oder etabliert worden? 1934, ist ja dafür da, oder es war der Grund, warum es sie gibt, ist ja das, wie können wir rücksichtsvoll miteinander auf der Fahrbahn umgehen, ja, und uns nicht über den Haufen fahren. Und ich denke, das ist auch, sollte weiterhin so das Motto sein, wie können wir zusammen funktionieren. Ne?
Vor dem Hintergrund wirkt es echt wie eine Karikatur, wenn das auf so einem Supermarktparkplatz steht. Hier gilt die StVO. Also wenn weniger rücksichtsvoll kann es gar nicht zugehen als samstagmittags auf so einem Supermarktparkplatz. Das könnte man auch automatisieren gerne für mich. Automated ja. Parking. Ist ja, da kommen wir, glaube ich, noch drauf zu sprechen, auf dieses Thema. Aber erstmal zu euch, zu Control. Ihr habt das Unternehmen 2018 gegründet, ihr sitzt in Linz und dort baut ihr ja keine Autos, sondern ihr macht etwas anderes. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ihr genau bei Control macht.
Im Prinzip sitzen wir in Linz, München und Berlin. Also sind wir sozusagen, ich sage gerne, along der mehr oder weniger der Donau Valley. Weil ich sage, viele Leute sagen, man muss in Silicon Valley fliegen, damit man tolle Technik erlebt. Ich finde auch along der Donau Valley mehr oder weniger weit weg gibt es tolle Sachen. Und was wir machen, ist im Prinzip, wir haben Softwareentwickler und aber auch Techniker oder Requirements-Ingenieure, die Gesetzestexte zuerst mal in eine technische Sprache umwandeln, also sprich den Strip von der juristischen Sprache rüberwagen in eine technische Sprache. Also eigentlich, man könnte das sagen, Dolmetsching, ja.
Das ist der härteste Dolmetscherjob der Welt wahrscheinlich.
Richtig, und ich bin froh, dass es Leute gibt, die dafür ein Faible haben, weil ich könnte es nicht, sage ich ganz ehrlich. Und wir haben einige Leute, die das richtig gut können, weil man muss sehr akribisch sein, man muss auch offen sein für beide Seiten, ne? Man muss sich als Ingenieur auch in den Juristen reindenken können und das auch das in den Dialog führen. Das Zweite ist, da geht es dann in die Software. Wir haben Leute, die quasi dann diese Anforderungen auch in eine Mathematik gießen. Und das klingt jetzt so flüssig und einfach, aber das ist durchaus etwas, wo man viel Hirnschmalz reinstecken muss, dass es generell gültig ist. Und das haben wir zum Beispiel eben letzte Woche in Ungarn auch demonstriert. Das Team hat hier in Kooperation mit dem IMTS-Symposium eine Demo gezeigt und waren da mit TÜV Rheinland hat das Fahrzeug gestellt. D-Space hat uns bei der Visualisierung unterstützt und wir konnten dann sozusagen unseren Partner zeigen, weil dann ist es auch lustiger, weil uns sieht man ja eigentlich nicht. Also wir brauchen ja immer jemanden, der sozusagen die Simulation macht, dass es erlebbar wird, weil sonst heißt es am Ende nur bestanden. Und das ist jetzt nicht sowas, wo ich sage, da freut man sich bei der Prüfung, ja, immer bestanden ist gut, je nachdem, was man studiert hat. In Deutschland ist auch die 1 vorn wichtig. Wir waren immer noch froh bestanden, es war schon fertig, also egal wie, kann ich mich noch erinnern, ist schon eine Zeit her, aber im Prinzip kommt das halt bei uns am Ende des Tages raus, bestanden oder nicht bestanden. Das ist jetzt nicht super sexy. Ne? Und jetzt, wenn man dann natürlich Partner hat, mit denen man das zeigen kann, erlebbar macht und dann wird das auch für die Leute greifbar und ist ja auch erkenntnisreich, weil wir sind ja als Menschen auch nicht in der Lage, alle Paragraphen permanent abzurufen. Ne? Also das ist jetzt dann auch sowas, wo wir oft diskutieren auch, ja, Stoppschild, ich kenne mich aus. Ne? Ja, nein, also Stoppschilder sind nicht überall gleich. Manchmal musst du da stehen bleiben, manchmal dort und in verschiedenen Herren Ländern, gerade in den USA gibt es Four-Way-Stop. Ja? Und man geht oft von dem Natürlichen aus, wie man sich, wie man das gelernt hat oder wie man es in Erinnerung hat. Das muss nicht jedem Juristen zum Wohlwollen gedeihen, sage ich mal. Ne? Also das kann durchaus rechtlich fragwürdig sein. Aber es gibt eben auch da, sage ich mal, das Thema, was, denke ich, eine Herausforderung ist, die wir auch sehen. Patrick, du hast davor gerade den Supermarktparkplatz erwähnt. Ne? Wir legen das halt auch sehr frei aus manchmal. Ne? Und oder ja. Mehr oder weniger, ja. Manchmal gibt es dann auch Leute, die da was dagegen haben und das mit einem Erinnerungszettel vermerken. Und dass man das nicht wiederholen sollte. Und das ist aber dann die Herausforderung, die man dann hat, weil ich kann das jetzt, wenn ich es programmiere und sage, in ein Auto vercode, dann kann ich halt jetzt niemanden, dem Programmierer nicht unterstellen, dass er gerade unter einem Stress war, weil er zu viel Kaffee getrunken hat, sondern ich muss STV-compliant sein. Das ist jetzt aber dann vielleicht auch nicht immer so, wie wir uns verhalten. Und ich denke, das wird auch eine der Herausforderungen sein, wie kann man auch diesen sozialen Kontext der Fahrweise sage ich mal, auch gesetzlich regeln, technisch regeln, weil es wird jetzt weder ein Hersteller einen Briefkasten aufmachen, wo man die Zettel, die Erinnerungsschreiben hinterlegen kann und die werden dann bezahlt.
Das ist eine schöne Vorstellung, so ein STVO-Kummerkasten irgendwie beim Daimler an der Hauptpforte.
Ja, genau. Nicht schlecht. Genau. Aber ich glaube,
direkt am Auto, das, neben dem Wischwassereinfüllding oder sowas.
Ja, nee, aber das glaube ich, das wird sich nicht, das wird sich schwer durchsetzen oder umsetzbar sein. Und insofern denke ich, gibt's da, drum mache ich da auch sonst sage ich mal, neben der Technik, die wir machen und was unser Hauptgeschäft ist, gibt's halt auch noch andere Aspekte des autonomen Fahrens, die man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte und wo man auch mal, wir haben auch hier mit den diversen Ministerien gesprochen, es ist am Ende des Tages viel Leseaufwand und auch sehr viel lokale Spezialitäten gibt es auch, darum ist auch die Deutsche Autobahn nicht eine Domain, sondern viele Domains, weil es halt einfach überall wieder eine vielleicht aus geografischen Gründen oder was auch immer eine Sonderregelung gibt und die muss man aber nachweisen, dass man die einhält. Ne? Und das kann ich halt, wenn ich etwas, sag ich mal, in ein Auto baue, muss ich das halt, muss ich das konform machen. Als Mensch hat man vielleicht ein bisschen Glück oder was auch immer und ich hatte gerade was auch Stress oder mein Hund ist gestorben, was auch immer, aber das kann man halt, wenn ich ein Level-3-System habe, muss das passen.
Ne? Werbung.
Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mennekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit Ihrer Solaranlage zu Ihrer individuellen Lebenssituation passt. Aber jetzt muss ich da kurz einhaken. Mein Eindruck ist, wenn ich jetzt irgendwie im Ausland Auto fahre, dass es im Wesentlichen alles irgendwie doch schon immer dasselbe ist. Also in den meisten Fällen fahre ich auf der rechten Seite. Und dann gibt's ja so Sachen wie ein 4-Way-Stop in den USA und dann sehen irgendwie in Frankreich die Ortsschilder komisch aus oder in Polen. Das ist alles klar, passt. Aber so grundsätzlich gibt's doch auch schon seit Jahrzehnten, wahrscheinlich jetzt bald Jahrhunderten, eine weltweit relativ einheitliche Geschichte, wie den Straßenverkehr so im Grundsatz Ablauf. Funktioniert. Oder ist das einfach nur in meinem Kopf, weil wir Menschen sind und wir das ohnehin dann uns an die anderen Leute, die da sind, adaptieren und das dann so machen und das ist aber faktisch gar nicht so.
Ja, also grundsätzlich, ein praktisches Beispiel ist halt Sicherheitsabstand. Er ist in Deutschland größer wie in Österreich gesetzlich vorgeschrieben. Es sind am Ende des Tages Kleinigkeiten, ob das halt jetzt 0,8 oder 0,1 Sekunde ist, eine Sekunde, sorry, das wäre dann doch arg knapp.
0,1 wäre so, wow.
Das wäre direkt drauf, das wäre dann so eher vielleicht Rom zur Stoßzeit.
Neu-Delhi.
Aber ich sage mal, das sind so dann die Details, wo wir dann eben unsere Stärke haben, dass wir genau das wissen, dass diese Details zu beachten sind. Man kann ja immer mit einer Sekunde fahren, also auch in Österreich ist kein Problem. Rein rechtlich gesprochen ist ja alles safe, ne? Das ist eben auch das Wichtige, was wir anbieten, ist sozusagen den Rechtsrahmen, den du einhalten musst, damit du sozusagen die Fahrprüfung erhältst und die behalten darfst. Wenn du dann natürlich dich dafür entscheidest, weiß ich nicht, statt den erlaubten 130 nur 90 zu fahren aus irgendwelchen Gründen, weil du Energie sparen willst oder so, dann ist das alles okay. Also man kann immer passiver sein. Aggressiver ist halt immer das Problem. Und ich denke, dass da ist oft, gibt's halt oft einige Details, die man dann beachten muss, wie, ja, es gibt auch Regularien, die wahrscheinlich die wenigsten Menschen kennen, weil einfach, glaube ich, ja, wir wissen es nicht. Es gibt Gerichtsurteile über die maximale Verzögerung, die man anwenden darf beim Bremsen. Und wenn ich über die drüber bin, muss ich auch beachten, was hinter mir ist. Ja. Also nur allein mega auf die Sportbremse zu treten und wenn hinten einer dran klebt und der knallt mir rein und dann passiert es, dann bin ich rechtlich schuldfrei. So ist es dann auch wieder nicht. Ne? Und das ist genau das, was wir halt in einer Datenbank auch verarbeiten und anbieten. Das ist diese, sag ich mal, Details, die man durchaus zu beachten hat. Und dann setzt sich ja aus diesen diversen Paragraphen, sag ich mal, auch eine Kombinatorik zusammen, die dann Anwendung findet, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Überholmanöver ansetzen will. Was muss ich denn überhaupt alles sehen, dass ich das rechtskonform automatisiert machen kann?
Okay, das heißt aber, die ganze Sache ist dann doch nicht ganz so einfach in Einklang zu bringen. Was hindert denn aber die Hersteller jetzt beispielsweise? Also dann könnte man ja eigentlich nur die defensivsten Regelungen der Welt zusammenzutragen. Da hat man eine große Datenbank an Regeln und dann fährt man halt so mit so viel Abstand wie in Deutschland mit der, ja okay, ich merke gerade selber, das sind doofe Ideen, mit der maximalen Höchstgeschwindigkeit von, ich weiß es nicht. Und
man könnte das so machen, aber das ist dann halt schwierig, weil dann fahren alle anderen um einen anders. Ne? Aber da geht es halt einfach um, ich muss compliant sein und den Nachweis einfach erbringen, weil in Deutschland gibt es KBA die Fahrzeuge frei, die kann jetzt aber zum Beispiel jetzt nicht für Frankreich freigeben, weil dort anderer Rechtsraum ist. Das heißt, ich muss es dort ganz unabhängig, wie passiv ich dann das Ding mache und ob ich dann dahin mit 40 fahre statt den erlaubten 60, weil das irgendwo steht. Ich muss es halt immer in dem jeweiligen Land nachweisen. Und das ist dann, und da bieten wir halt einfach auch Synergien an, weil wir Crosschecks machen, welche Legislative wie in zu welcher Mathematik sozusagen am Ende des Tages passt oder zu welchem Requirement. Und das ist dann, was wir auch an unsere Kunden anbieten können, weil es ist am Ende des Tages viel akribischer Lese, Interpretation und Denkaufwand. Und wir haben auch hier, sag ich mal, ein gutes Partnernetzwerk, das uns da auch bei der inhaltlichen Prüfung unterstützt, weil wir brauchen ja auch eine Prüfung am Ende des Tages, weil wenn wir uns selber prüfen, das wäre irgendwie komisch, das hätten wir uns sicher in der Schule alle auch gewünscht, hat damals nicht funktioniert, funktioniert auch bei Unternehmen nicht. Und von dem her ist das auch, was vielleicht Control unterscheidet, dass wir halt auch so eine Art Industriehintergrund haben und auch wissen, was unsere Kunden von uns erwarten an, sag ich mal, Certificates etc., so dass das, was wir machen, nicht einfach nur Jugend forscht ist, sondern auch sicher, wir sind jetzt ein junges Unternehmen, aber dass wir dann auch zum richtigen Zeitpunkt die richtige Reife haben, dass es halt auch verwendbar, einsetzbar ist und entsprechend den Kunden nützlich sein kann. Ja.
Aber dafür seid ihr am Ende ja nicht allein verantwortlich. Es gibt ja Faktoren, von denen der Fortschritt und das Gelingen auch abhängt. Zum Beispiel Behörden wie das Kraftfahrtbundesamt, das KBA. Das ist ja bei uns Autofahrern jetzt, sagen wir, nicht die allerbeliebteste Adresse, weil da zum Beispiel auch die Punkte verwaltet werden. Ne? Das ist nicht schön, aber auch die, sag ich mal, nicht so richtig passierten Kontrollen im Dunstkreis des Dieselskandals haben da nicht für den besten Ruf gesorgt, so insgesamt. Und man hört auch immer wieder, dass sie bremsen, was automatisiertes Fahren angeht. Aber jetzt müsst ihr ja regelmäßig mit derlei Behörden zusammenarbeiten. Ist es denn wirklich so oder tun die nur wie ihnen geheißen, weil sie auch gar keine Alternative haben? Denn die Gesetze geben gar nichts anderes her.
Naja, also zum Ersten glaube ich, je größer die Organisation, desto komplexer ist das Umfeld. Und ich denke mal, die Bundesregierung oder der ganze Bund an und für sich ist, glaube ich, eine der komplexesten Organisationen eines Landes, nicht nur Deutschlands. Insofern, glaube ich, hat das dann auch gar nichts vielleicht mit den Leuten. Und ich kenne ja einige in mehreren Ländern, die durchaus enthusiastisch sind für das Thema und brennen und Leidenschaft haben. Also würde ich da gar nicht sagen, man ist aber auch immer in einem Umfeld und auch in einer Historie gefangen, sei zu einem gewissen Grad oder auch Möglichkeiten, die man hat. Und aber jetzt vielleicht zum KBA konkret. Ich meine, Deutschland ist europaweit das erste Land, wo man darf. Also von dem her sehe ich jetzt nicht, warum man da jammern soll. Vielleicht hätte es schneller gehen sollen, aber ich glaube, wir haben die Neigung, wir wollen alles immer schneller.
Level 3 fahren, meinst du?
Also ja, genau. Ja, es gibt aber auch in Deutschland zum Beispiel schon ein Level 4 Gesetz, ja. Also es gibt es jetzt auch noch nicht in vielen anderen Ländern. Ich kann das natürlich in den USA anders regeln, weil dort habe ich Selbstzertifizierung, würde bei uns wahrscheinlich gesellschaftlich schwierig sein, das durchzusetzen. Kann ich mir vorstellen, dass man nicht alle gleich Juche schreien. Man muss auch unterscheiden und ich glaube, das ist, wo man, was ist denn was, ne? Ich darf es in Deutschland Level 3, so wie es jetzt Mercedes auch erreicht hat, auf der Autobahn machen, und ich darf das ganz regulär im Serien, sag ich mal, also von einem Serienprodukt. Und das ist halt schon auch was anderes, wie wenn ein Unternehmen sagt, ja, ich hab eine Lizenz auf öffentlichen Straßen zu fahren. Ist das für wie viel Fahrzeuge? Ist das eine Serienzulassung etc.? Ich glaube, das muss man auch immer dann objektiv vergleichen, nicht, dass man auf einmal Äpfel, Birnen und eine Zitrusfrucht im gleichen Korb hat, weil das ist dann, Und ich glaube, da ist, also man kann das absolut sagen, dass da Deutschland meiner Meinung nach nicht zu den Nachzüglern, sondern zu den Vorreitern gehört. Egal, was man jetzt über Flensburg denkt. Also das muss dann jeder für sich selber wissen.
Aber wenn man jetzt genau das mal aufdröseln will, also du hast es schon angesprochen, da gibt es irgendwie in den USA oder in China Lizenzen für Hersteller oder auch Startups, Unternehmen, Töchter von irgendwelchen Tech-Konzernen, die dann autonom fahren, und die fahren gefühlt ja auch viel mehr, viel weiter, viel schneller, alles viel krasser als das. In Deutschland fühlt sich das auf dem Papier so ein bisschen, sind so irgendwie 14.000 irgendwas Kilometer, also alle deutsche Autobahnen, und dann fängt es aber an mit nur 60, keine Tunnel, nur wenn keine Baustelle ist, nur wenn und. Also das wird dann auf einmal gefühlt sehr klein, obwohl es faktisch nicht ist. Und aber irgendwie ein Cruise, ein Waymo und keine Ahnung was fahren halt durch ganz Phoenix, durch fast ganz San Francisco. Genau, und das ist so egal was. Und dann siehst du irgendwie im Internet 45 Minuten Fahrten, und die biegen halt ab. Und die S-Klasse, der EQS, biegt im Video halt nie ab, weil der nicht mal abfahren darf von der Autobahn. Also
naja, ich weiß schon, aber es gibt halt eben auch zum Beispiel, wurde ja letzte Woche publik, dass Tesla sein Automatisierungssystem abschaltet, bevor es hoppala macht, ne? Ich glaube, am Ende des Tages, ich darf in Deutschland wirklich hochautomatisiert Level 3 im EQS fahren. Das hat, und die Verantwortung dafür hat der Hersteller genommen. Das ist der erste Hersteller weltweit, der das genommen hat und gesagt hat, ich habe ein System auf den Markt gebracht, wo ich verantwortlich bin, falls es daneben geht. Und ich glaube, dass das ist was, egal ob das 60 oder 30 ist, und die, sie hätten sich sicher 130 viel früher gewünscht. Jetzt kommt es ja. Und das liegt jetzt auch nicht an Mercedes. Aber ich finde, das ist erstens ein mutiger Schritt, ja, weil das heißt auch, ich habe unheimlich viel Vertrauen in eine Serientechnologie, ne? Also die auch, ich sag's mal, als Konsument leistbar ist, ne? Weil das muss man auch dazu sagen. Wie viel Cruise-Autos kann ich denn in Serie kaufen? Wie viel Google-Autos kann man kaufen? Den EQS kann man kaufen.
Gesetzt im Fall, der Kontostand stimmt.
Stimmt. Und du hast noch die 4,5 übrig, oder 5 sind es, glaube ich, knapp, für das
Software. Für den Flashpilot, ja, genau.
Natürlich ist eine S-Klasse jetzt nicht, ist nicht jetzt die Kompaktklasse, ist schon klar. Darum heißt es auch S und nicht kompakt, aber es hat jemand, sag ich mal, die steht hinter der Ingenieursleistung und hinter dem Team, das das gemacht hat. Und ich finde, das ist oft, sag ich mal, fast wird das so schief angeguckt. Fakt ist, sie sind die Ersten. Und da gibt es halt keinen, Tesla ist offiziell ein Level 2 System. Honda darf mit, glaube ich, 1000 Fahrzeugen in Japan auf einem Abschnitt fahren. Daimler darf auf jeder, Mercedes darf auf jeder, ich vergesse das immer mit den Namen, die wechseln manchmal.
Ja, Mercedes-Benz Group darf, AG heißt das jetzt.
Ja, genau.
Ganz wichtig,
ja, genau.
Mercedes-Benz Group AG. Ist,
korrekt, ja. Habe ich mich 14 Jahre in eins eingeprägt, und jetzt ändert sich es wieder. Na, Scherz beiseite. Aber
du also, sagtest das doch, ich, du erschaffst gern Neues.
Ja, genau, absolut.
Das ist zu kreativ. Was aber in dem entgegensteht, das heißt aber, oder was heißt entgegen? Wir haben in Deutschland ja auch das ein oder andere Level 4 System, das hier unterwegs ist. Da gibt es diese wunderbare Bimmelbahn in Bad Birnbach. Dann gibt es irgendwie in Leipzig einen kleinen Bus-Shuttle, in Gera, in Hamburg. Gefühlt jeder Vorort hat irgendwie sein eigenes, mindestens Pilotprojekt. Also ich habe vorhin mal geguckt bei VDV. Es sind wirklich, also überleg dir einen Namen von irgendeinem Kuhdorf und du wirst es in dieser Liste finden. Und dann ist mindestens mal angepeilt bis 2024 da so eine Linie 7 die von Oma Hiltrud zu Tante Gerda fährt, autonom fahren zu lassen. Das ist wirklich krass. Das sind richtig, richtig viele diese Projekte. Aber so wie das klingt für mich, ist es dann ja alles nur Kindergarten. Und eigentlich kann man das auch einstampfen, wenn der Daimler jetzt schon auf der Autobahn autonom fährt und dann wird es bald auch mit 130 dürfen.
Hey, ich glaube, es sind halt zwei Sachen, weil was in der Tat öfter gibt, nicht nur in Deutschland, das sind dann Last-Mile-Vehicle-Shuttles, die halt einfach langsamer fahren. Also die dürfen ja dann auch nicht 60 fahren. Mhm. Da gibt es natürlich auch weltweit mehr, ist jetzt kein deutsches Phänomen. Und natürlich wird es da auch eine Konsolidierung geben. Aber ich würde da auch sagen, es gibt halt kleinere und größere Spiele. Es gibt auch beim Level 3 kleinere und größere Spieler oder auch bei anderen Levels. Und ich denke da zum Beispiel jetzt dann an Mojan Hamburg State, denke ich, auch ein Unternehmen, das da ganz weit vorne ist, oder ZDF jetzt ist ja auch, hier sehe ich mal, einer der größeren Spieler in dem Umfeld. Mhm. Da gibt es halt größere und kleinere, und ich glaube, dass es da vielleicht mehr Projekte gibt und mehr Initiativen, ist jetzt auch nichts Schlechtes, weil wir uns auch ein bisschen damit beschäftigen, auch in den Dörfern, weil ultimativ, wenn ich sich mal einen Shuttle-Service auf Abruf im Dorf anbieten kann, ist ja das für die Bewohner nicht unbedingt was Schlechtes. Die sind meistens an öffentliche Verkehrsmittel eh nicht optimal angebunden, und der Shuttle-Service ist meistens Mama und Papa. Und ich glaube, wenn sich die dann am Abend, statt zu warten, wann das Kind anruft, einen Shuttle rufen können für das Kind und beim Grillen noch ein Bier trinken, ich glaube, ist ja auch keiner traurig, ne? Also insofern ist das, selbst wenn es da viele kleine Themen gibt, werden wahrscheinlich auch nicht alle überleben, aber dass wir uns damit als Gesellschaft befassen und schauen, wie wir das auch in unseren Alltag einbauen können und was ein Kosten, was auch ein Nutzen sein kann, das ist nicht verkehrt, ne? Also, und ja, wenn denn viele kleine wirtschaftlich Erfolg sein, so be it, aber ich glaube, es ist jetzt nichts Schlechtes, ne? Es ist ein bisschen so wie mit den Ladesäulen. Auf einmal musste jeder eine Ladesäule haben, jeder Supermarkt, weil wenn du nicht, ne, und so weiter. Aber das ist, ich glaube, das ist halt auch, finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht, ne?
Ja gut, das muss auch normaler werden, einfach im Alltag das zu sehen, sowas. Dann steigert es am Ende die Akzeptanz. Und als jemand, der auf dem Dorf lebt, ja, wo morgens ein Bus raus und abends einer reinkommt, ich fände das mega geil, wenn ich hier einfach so einen Shuttle rufen könnte. Und das tuckert mich dann von mir aus mit Kriechgeschwindigkeit in den nächsten Ort zu einer Bahnhaltestelle. Von sowas träumen wir hier, ja. Aber
eine Bahnhaltestelle. Auch, dass zum Mittag auch ein Bus fährt, quasi autonom, ja.
Das wäre ja also ein wahnsinniger Fortschritt hier fast schon. Ja, also ohne Auto ist keine Chance. Da können solche Konzepte durchaus eine Lücke schließen, aber wie sieht's denn, weißt du, vielleicht in anderen Ländern aus? Haben die da ähnlich viele klein Projekte oder gibt's eher größere Initiativen? Gibt's da einen Trend irgendwie so abseits von Deutschland?
Also kann ich nicht genau sagen, aber man sieht halt, ich sehe es ja überall, gerade das Thema Shuttle, das ist so, was ich gesehen habe, relativ gut gleich verteilt weltweit. Da gibt's viele, die sich das einfach auch anschauen, auch als Studie. Wie gesagt, ich finde das ja grundsätzlich gut, dass man sich damit befasst, und ob das dann nachher sich marktwirtschaftlich klein durchsetzt oder ob Plattformen sich etablieren. Ich gehe davon aus, dass es am Ende des Tages Plattformen werden, die man dann nutzt oder die man aufbaut. Ich meine, der Trend geht's ja da auch dahin, und dass man sogenannte Skateboards hat, wo die ganze quasi Technik drin ist, Antrieb, Automatisierungstechnik, und nicht dann sozusagen ein erweitertes HMI, das ich auch begehen kann, draufsetze, das dann halt für das Dorf oder den jeweiligen Vorort passend ist. Ne?
Ja, rustikal in Eiche oder so.
Zum Beispiel, ja. Da gibt's je nachdem, was dann dort jeweils angesagt ist. Ne?
Schön.
Aber das macht, am Ende des Tages muss es ja auch leistbar und erschwinglich sein. Und ich denke, dass da zum Beispiel das Thema Plattform Skate durchaus sich durchsetzen wird, weil damit kann ich A, Technik sicherer machen, weil ich einfach, sag ich mal, auch mehr Erprobung reinstecken kann und das für den einzelnen Fall leistbarer wird, ob dann das KWA Eiche rustikal zulässt im Fall des Aufpralls oder dort doch lieber Schaumstoff sehen will. Mhm. Das ist eine andere Sache, aber das ist, glaube ich, dann eine andere Geschichte. Ne?
Und wie sieht es denn eigentlich so mit das ganze vergleichsweise besonderen Staaten, was zumindest sowas wie Gesetzgebung angeht, und der Dinge mit China aus. Das stelle ich mir auch nochmal einfach so vor, oder so, was man liest und hört, dass da das Thema automatisiertes Fahren einfach nochmal ganz anders gedacht wird, auch was, wie das gemacht wird, mit welchen technischen Umsetzungen, dass man beispielsweise auf die Idee kommt, Infrastruktur intelligent zu machen und nicht die Karre selbst. Als Beispiel, ist es weiterhin so, siehst du das auch so, dass da einfach die Ansätze auch unterschiedlich sind zum Rest der Welt?
Ja, ich glaube, es gibt halt, ich würde sagen auch, wie ich es in den USA lebe, da ist da zum Beispiel Vehicle-to-X, also Kommunikation, für mich ein Thema, das stärker wahrgenommen wird. Ne? Mhm. Bei uns ist es vielleicht auch mehr Intelligenz im Fahrzeug. Ich denke, es wird am Ende des Tages eine Mischform sein. Ich werde das eine oder dem anderen nicht können auch, und wir sind jetzt, sage ich mal, auch weltweit dabei, dass man sozusagen, was ist denn der optimale Mix rausfindet. Ne? Kommunikation, gerade wenn ich sage, ich fahre urban, ist wahrscheinlich geschickter, dass ich nicht das Auto hochrüste bis in den Wahnsinn, sondern dass ich sage, ich binde die Infrastruktur ein. Es kann natürlich viele Sachen vereinfachen und kostengünstiger machen. Hat natürlich auch verantwortungstechnisch eine andere Komplexität und dass es da verschiedene Regionen gibt, die verschiedene Ansätze verfolgen. Denke ich, ist es durchaus Sinnvolles, weil damit kommen wir am Ende des Tages weiter, weil man kann auch schauen, okay, das war eine Best Practice da und das war eine Best Practice dort und kann das dann, wenn sie es übertragen, wenn es sinnvoll ist. Und von dem her ist das durchaus, glaube ich, dass man da so verschiedene Lager hat, jetzt gerade in der Zeit, wo man das aufbaut, ist durchaus was Sinnvolles. Ich meine, es ist ja auch beim Diesel und Benzin. Diesel ist auch etwas eher Europäisches, während Benzin in anderen Ländern dominant ist. Ne? Es ist
ja, kann man wohl so stehen lassen.
Ist so. Obwohl in Deutschland der Benzineranteil immer noch der größte ist. 64%, glaube ich, insgesamt. Irgendwas habe ich kürzlich gelesen. Wir könnten aber mal direkt zu eurem Produkt kommen. Ihr selber beschreibt euch als Software as a Service Unternehmen, wie ich das schön britisch ausgesprochen habe, was gar keinen Sinn ergibt in diesem Kontext. Was ist das denn?
Ja, im Prinzip bieten wir das erste Produkt oder die erste Lösung, die wir anbieten, sind so die technischen Anforderungen, die sich aus den Gesetzen, von den Gesetzen her ableiten. Also Service an, sind gerade dabei, dies zu launchen. Und denke, das werden wir auch dann im Ende Q3 fertig haben. Und das heißt, ich kann quasi als Kunde ein Subscription Model wählen pro Land, dann auch perspektivisch, wenn wir Level 4 oder urban schauen können, dann auch für verschiedene Operationsbereiche etc. Und ich kriege sozusagen immer, wenn sich jetzt etwas ändert, dann auch die Aktualisierung mitgeteilt in die Anforderung, kann das aber auch managen, kann dann auch schauen, woher kommt das, diese Anforderung, die wir abgeleitet haben. Der zweite Part ist ein Part, den wir für die Validierung neben den legislativen Anforderungen, den Hersteller einbaut, hat dann natürlich auch seine, sag ich mal, was dann das automatisierte oder Teil- oder hochautomatisierte Fahren ausmacht, hat jeder Hersteller natürlich seinen Pfadplaner. Das ist quasi, was auch meiner Meinung nach dann den Markenunterschied machen wird. Wie fährt das Auto? Und wir geben nur da die Rahmenbedingungen vor, in denen das fahren soll. Und insgesamt, das Ganze muss dann ja nach wie vor konform sein und dazu braucht man für die Zulassung den Nachweis. Und dieses Prüfmodul entwickeln, es sind zwei Teams bei uns, die sind auch getrennt voneinander. Das kann dann ein Report erstellen, der dann mit einem TÜV etc. DK eben auch genutzt werden kann, um diesen Nachweis sauber zu erbringen. Und dann das dritte Standbein, das wir haben, das ist dann auch in Vehicle, wo ich das dann halt mit monitoren lassen kann, wie konform sich das Fahrzeug verhält. Ich könnte das natürlich theoretisch auch für menschliche Fahrer nutzen, aber das ist wieder eine andere Sache. Man kann das auch, wie zum Beispiel Tesla macht, man kann das auch parametrisieren und dann könnte man, wenn man das wollte, auch das als Lösung verwenden, um eine dynamische Versicherungspolice zu erstellen. Ja. Und das ist durchaus etwas, was vom Markt auch angenommen wird, wo es Interesse dran gibt. das auch so zu nutzen, unsere Software. Und das ist halt alles, weil es immer, sag ich mal, Länder schalten oder erlassen nach und nach Gesetze, dass man höher automatisiert fahren kann. Deutschland war eines der ersten. Jetzt gibt es Schweiz, Frankreich, Großbritannien, die dann danach rücken. Und insofern wollen wir das eben als Service anbieten, weil damit ist es auch für unsere Kunden halt einfacher. Man muss dann nicht jetzt groß Sachen hin und her schicken, sondern man kann das einfach cloud-based nutzen. Ich kann es auch mit unseren Simulationspartnern besser verknüpfen. Und so zum Beispiel ist es einfach ein seamless Service dann. Ne?
Aber heißt es, dass ihr dann quasi nur, in Anführungszeichen, eine Art riesige Datenbank habt und in die ihr dann andere Hersteller-Backends, Prüf-Validierungssoftware, mit was auch immer die ihr autonomes Fahren dann testen, entwickeln, die anbindet und dann werden halt Parameter verschoben und dann wird geguckt, wenn wir jetzt diese 0,8 Meter pro Sekunde oder 1 Meter pro Sekunde abfragen, macht das Auto das dann auch, wenn es jetzt erkennt, dass es in Österreich ist oder eben in Deutschland?
Ja, also im ersten
Schritt ist es so einfach, wie sich das jetzt gerade sich anfühlt.
Das ist schön, wenn das einfach rübergekommen ist, weil einfache Sachen verkaufen sich besser. Nee, es ist so einfach ist es nicht, weil ich habe natürlich da auch relativ viele Compliance-Dinge einzuhalten. Also neben dem, die wir dann auch nachweisen müssen von Cybersecurity über hast du nicht gesehen. Zum anderen auch, dass sich Daten nicht vermischen. Ne? Also es möchte keiner irgendeinen Datensalat erhalten von sozusagen allen deutschen Herstellern. Hier hast du sozusagen ein Potpourri und deine sind auch dabei. Ne? Also das ist schon auch dann
Sortenrein.
Genau, wir wollen das Sortenrein halten. Im ersten Schritt, ja, ist es im Prinzip eine Datenbank, wo man diesen Schritt abgebildet haben, quasi vom Recht zur Technik. Und im zweiten Schritt dann von dieser technischen Formulierung in eine Mathematik. Und ja, am Ende des Tages ist es eine ganz einfache Datenbank, wo viel Hirnschmalz drin ist. Ne? Also am Ende des Tages ist ja die Datenbank das, was wir an Ingenieurleistung reingesteckt haben. Die bildet das dann halt ab und macht das halt zugänglich und verkaufbar.
Wenn wir das so angucken, ihr habt quasi eine Datenbank am Ende, ihr baut den Prüfbogen für den Führerschein. Wie läuft es dann, wenn sich jetzt, keine Ahnung, gesetzliche Rahmenbedingungen ändern und man vom Fahrradfahrer nicht mehr, oh Gott, wie viel Meter Abstand muss man vom Fahrradfahrer halten? Sagen 1,50. Wir 1,50.
Das so ist Glück, es auch.
Glück gehabt. Und es auf 1,65 erhöht wird oder auf 2 Meter, keine Ahnung. Dann ändert ihr quasi eine Variable in eurer Datenbank und dann wird das global galaktisch geändert überall und dann fahren alle EQS und S-Klassen und die sonst noch so gibt, halten dann auf einmal mehr Abstand von Fahrradfahren. Oder wie wird denn sowas überhaupt gemacht, beziehungsweise ist es überhaupt ein realistisches Szenario? Werden solche Gesetze überhaupt regelmäßig verändert?
Die werden gar nicht so oft verändert, aber ja, genau, das wäre dann eben die Idee oder das ist das, was wir anbieten, dann, dass wir die Updates verfolgen und dass die Updates dann eben auch unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Und sie dann ins Fahrzeug reinspielen.
Und wenn wir das dann noch weiter denken, das ganze Thema, auf die Technik gedreht, das wird ja auch alles gemessen und muss vermessen werden und derlei Dinge. Wie siehst du das denn eigentlich gerade? Wir haben, wenn wir in Richtung autonomes Fahren gucken, gibt es quasi mehrere Varianten, wie man das machen kann. Es gibt einen Autohersteller, der sagt, man kann das vorrangig auf Kamera basiert fahren lassen. Weil die Idee dahinter ist, der Mensch hat auch nur Augen und keine Lidare und Radare an sich dran und kommt trotzdem damit irgendwie klar im Straßenverkehr, fährt 300 auf der deutschen Autobahn und ist das alles fein, meistens. Und die anderen sagen, nee, wir brauchen Lidar, wir brauchen Radar, wir brauchen Kamera, wir brauchen Sensorfusionen, wir brauchen hyperkrass viel. Wie ist denn deine Einschätzung zum Thema Radar? Ist das Lidar? Ist das so ein Enabler oder ist das nur einfach wahnsinnig geiles Marketing, das da gemacht wird?
Ich steige sehr ungern in die Diskussion überhaupt ein, welche Sensorik wir denn verwenden sollen oder auch nicht. Also ich glaube, das ist auch nicht das Wesentliche. Ich glaube, was wesentlich ist, wir müssen rein jetzt für das Einhalten der Straßenverkehrsordnung oder auch von Sicherheit einfach, dass die Informationen im Fahrzeug haben in ausreichender Qualität, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich sage meistens provokant, wenn ein kleiner Zwerg, der nicht einschläft, am Autodach sitzt und das immer macht, ist auch gut. Ne? Wichtig ist auch, dass der Verbund funktioniert. Ne? Weil ich kann jetzt 20 Kameras drauf haben. Wenn ich dann Abstand nicht richtig gemessen kriege, habe ich auch nichts gewonnen. Wenn ich jetzt 5 Lieder drauf habe, dafür kein Straßenschild sauber lesen kann und mich auf eine HD-Map verlassen muss, die vielleicht nicht korrekt ist, habe ich auch nichts gewonnen. Ich glaube, es muss das Gesamtsystem am Ende die richtige Information zur Verfügung haben, dass es eine gute Entscheidung treffen kann für die Situation, in der es sich befindet. Und ich denke, das schließt auch ein bisschen so was wie verschiedene Geografien, sagen wir China, USA, Europa auch ticken. Ne? Man versucht halt verschiedene Wege, wie man das Fahrzeug oder die Umgebung vernetzen, beziehungsweise wie man das fahrbar machen kann. Und darum finde ich das auch gut, dass man schaut, ja, ich kann das so machen, kann das auch anders machen, weil es führt nicht immer ein Weg nach Rom. Und ich glaube, es ist jetzt, wir sind noch in der Phase, wo wir gerade schauen, was ist denn auch der optimale Weg nach Rom. Ja, weil da gibt's und das immer noch nicht. Und ich glaube, das ist auch, finde ich, eine spannende Zeit, aber auch eine wichtige Zeit, dass man hier Technik offen reingeht, weil ich finde, viele Unternehmen, die Lieder bauen, toll sind tolle Menschen, machen tolle Technik, aber die werden nicht für sich singulär funktionieren können. Ne? Also das hängt auch davon ab, wie baue ich ein Software im Gesamtfahrzeug, was habe ich noch andere an Sensorik, an Informationen im Fahrzeug zur Verfügung, dass es als Gesamtkonzept in einem Kontext funktioniert.
Ich würde übrigens sagen, der beste Weg nach Rom ist mit dem Helikopter direkt ins Zentrum. Einfach, weil die Straßen außenrum so furchtbar grottig sind in einem schlimmen Zustand. Aber ja, mit dieser Sensoren-Verschaltung, ich finde das auch sehr spannend, die Frage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr kennt es vielleicht auch. Wenn man auf der Autobahn fährt, sagen wir mal auf der linken Spur oder auf der mittleren Spur, also man hat noch Spuren rechts neben sich und da fährt zum Beispiel ein LKW und dahinter ein PKW. Manchmal will dieser PKW den LKW ja überholen. Und ich finde immer, ich spüre das schon vorher. Das sind wahrscheinlich Nuancen, die ich erfasse, aber ich weiß ganz genau, der zieht jetzt raus. Und ich bin mir nicht sicher, also da muss ja Teufelswerk zusammenarbeiten an Sensorik, um diese Mini-Nuancen dann auch wahrzunehmen. Wahrscheinlich kann man es am Ende tatsächlich messen, also würde ich gar nicht ausschließen. Für mich ist es aber nur so ein Gefühl bis jetzt. Aber es ist eine schwierige Frage.
Ich glaube, das ist ja auch immer so eine Wette, je nach, ich sage mal, gerade auf der deutschen Autobahn, wenn man das nachts fährt, weil die meiste Zeit, ich bin auch ohne jetzt die Diskussion über Geschwindigkeitslimits führen zu wollen, aber ist ja ein rein theoretisches Problem, die meiste Zeit. Ne? Also ist ja sehr selten. Aber man in der Tat, man denkt, okay, jetzt wieder rausfahren, jetzt wieder rausziehen. Das ist aber dann auch genau das Thema, warum ein automatisiertes Fahrzeug compliant sein muss, weil ich muss halt dann meinen Abstand einhalten, weil sonst passiert ein Unfall, weil ich eben zu nah dran war. Bei Menschen greift, sag ich mal, da ist es dann halt so, aber wenn ich das automatisiert mache, dann muss ich das vorher richtig ins Auto reinbringen. Und ich glaube, das ist einfach dann das, wo dann das auch gar keine Rolle spielt, ob ich das gefühlt rieche, spüre oder keine Ahnung, weil ich muss einfach so fahren, dass das nur dann, wenn der andere ich wirklich so fahrlässig handelt, weil er jetzt plötzlich ohne Blinken rauszieht, gibt's ja auch, ne? Das ist aber dann auch das genau, wo dann ein Unfall immer passieren wird, egal wie viel Technik ich in das Level-3-Fahrzeug reinpacke, weil ich sag mal so, ich bin es immer sehr mutig, wenn Fußgänger einfach direkt vor ein Auto raussteigen, weil, also egal wie gut und reaktionsstark ich als Autofahrer bin,
hast du keine Chance.
2 Tonnen Stahl sind einfach, die kommen einfach und da kann ich auch einen Hamburger Schiffsanker hinten rausschmeißen, wenn ich den mit hätte, das hilft dir dann nichts. Ne? Ist dann Physik. Und ich glaube, das ist auch so ein und darum ist das mit 60 und dann 130 vielleicht auch gar nicht so schlecht. Weil man muss sich dann damit auch mal ein bisschen befassen, weil es ändert natürlich auch den Verkehr. Und ich denke, dass, es wird einfach, und das ist was, glaube ich, auch Wichtiges, die Technik wird weniger Unfälle produzieren. Davon bin ich fest überzeugt. Ja? Also erlebe ich hier fast tagtäglich, wenn ich selber fahre, weil man einfach, wenn man schaut, ich habe einen ACC, der macht 2 Sekunden Abstand, mal ausprobiert, Münchner Ring ist fast nicht fahrbar, weil da stehen auf einmal 3 Autos vor dir drinnen, Wir selbst überschätzen uns also sehr oft und ich muss sagen, ich habe das jetzt mal ausprobiert, auch ganz bewusst. Ich fahre überall mit 1,5 Sekunden Abstand. Spannend, was passiert. Also da werden Leute hinter einem richtig aggressiv, weil man, obwohl man volle Autobahn hat, einfach zu viel Abstand hält, obwohl es eigentlich so immer nur der sichere Abstand ist. Die werden richtig, also die fangen hinten richtig an, so, ja, wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Ne? Er kommt aber eh nur ein Auto weiter. Und ich denke, das ist aber auch dann, wenn das automatisiert fährt, auch bei 60, ne, das wird ja dann ein Thema. Also nicht nur in München, sondern auch in Stuttgart, Berlin, Frankfurt, you name it. Und darum sage ich auch da, dass wir uns dran gewöhnen, weil das automatisierte Fahrzeug muss den Abstand einhalten, was auch sinnvoll ist. Ne? Also es ist jetzt kein nicht Jux und Tollerei. Ne? Und von dem her glaube ich, das wird auch lustige Situationen, vielleicht auch Zeitungsartikel oder Podcasts bringen. Ne?
Da werden wir uns bestimmt nochmal sprechen zu dem Thema, ob da wirklich eine Umerziehung der Autofahrergemeinde stattfindet. Das ist klar, die Gewohnheitsfrage, die soziale Akzeptanz hattest du ja vorhin schon angesprochen.
Ich habe schon überlegt, ob es dann am Ende nicht die Technik ist, die das eigentlich die größte Hürde ist und oder den nächsten großen Meilenstein, sondern so eine riesige Medienkampagne eigentlich braucht oder keine Ahnung, so eine Aufklärung, das ist ein autonomes Auto. Das funktioniert so, du musst jetzt Folgendes machen oder auch nicht, wenn du nicht überfahren werden willst und auch wenn du dich nicht unnötig aufregen willst auf der Autobahn, weil dieses Auto wird diesen Abstand halten, komme, was da wolle. Und also so blutdrucksenkende Mittel brauchst du nicht einnehmen, einfach nur auch Abstand halten. Also,
ja, oder 1,5 Sekunden Abstand ist gut für you, ne? So. Weil es ist ja auch, ne? Also das ist ja jetzt auch, ich sag mal, nicht erfunden oder ist auch 2 Sekunden ist jetzt nicht etwas, was die Leute hinmalen, weil sie gerade Freizeitstress haben und nicht wissen, was sie tun sollen. Ne? Ich denke, das ist halt durchaus auch, also das ist sinnvoll, weil es ist am Ende des Tages je nach Geschwindigkeit durchaus einiges an Metern, was ein Fahrzeug in der Zeit bei 130 km/h und auch schneller dann zurücklegt. Und ich sage immer so, Geschwindigkeit ist nicht, dass das umbringt, das ist meistens Abstand. Weil wenn ich vor mir nichts habe und ich fahre schnell, dann kann ich auch niemanden reinfahren. Ne? Fahre ich aber mit sehr wenig Abstand, sprich kleiner 1 Meter, nur 50, dann macht es sicher Bumm, weil ich kann gar nicht so schnell reagieren. Insofern ist ein geschwindigkeitsabhängiger Abstand, der dann entsprechend auch wirklich lang wird, eigentlich nichts, was verwerflich ist, aber etwas, was wir als Menschen, braucht ja jeder nur rausgehen, sicher nicht einhalten. Ne?
Aber ich muss mal kurz noch eine offene Klammer in meinem Kopf schließen, und zwar die zum Supermarktparkplatz von vorhin. Ist es nicht vielleicht eine gute Idee, wenn man automatisierte, autonome Systeme so in die Gesellschaft einführt, indem man dem Autofahrer Situationen nimmt, die per se sowieso unangenehm sind und jetzt nicht welche provoziert, die dem Hintermann auf der Autobahn den Kamm schwellen lassen, weil er denkt, du hältst zu viel Abstand, sondern dein Auto übernimmt eben die Parkplatzsuche für dich auf so einem Parkplatz. Automated Valet Parking ist ja etwas, was es durchaus schon gibt auch. Wäre zur Akzeptanzsteigerung vielleicht ja gar nicht so doof.
Wie eingangs gesagt, also ich würde persönlich auch ich fahre dich auf Parkebene 3 im Parkhaus super schätzen, weil das ist immer ein Zirkelei und wie viel dann von der Felge im Parkhaus bleibt, das weiß jeder von uns selber.
Oh, ja.
Und insofern denke ich, genau das sind so, ich sage, Automatisierung wird dort passieren, wo sie für uns einen Mehrwert bringt. Ne? Und
genau das meinte ich,
Supermarkt, Parkplatz, Parkhaus, Bahnhof, Flughafen, wo ich einfach auch vielleicht dichter parken kann, wenn ich das automatisiere oder Zeit spare. Es gibt ein sehr interessantes Buch, das sagt, wirklich Innovationen sind die Zeit sparen. Und die größten Innovationen war die Waschmaschine zum Beispiel, weil da, und der Geschirrspüler, weil da ist einfach, wenn man überlegt, wie viel müsste man jeden Tag in der Waschküche sein, wenn man jedes T-Shirt selber schrubben würde, ne?
Nackt würden wir alle rumlaufen. Nackt und ja, genau. Ohne Kleider. Ja.
Und insofern glaube ich, also gerade was du gesagt hast, Patrick, ist genau das, wo ich denke, ich auch sich die Hersteller auch hinbewegen. Also BMW hat es ja zu einem gewissen Maß in Vegas gezeigt dieses Jahr, wo sie, ich meine, es hat 200 Meter zumindest mit Teach-In fahren können. Man muss zwar nach wie vor im Auto sein. Meine Frau hat gesagt, ich würde sofort kaufen, weil es ist einfach, wie vorher gesagt, einfach nur in die Garage reinfahren und das Auto steht dann da so, so dass alle Türen aufgehen und so weiter und man nicht irgendwo ins Fahrrad fährt, das auch noch dort steht oder so, finde ich, ist eine super Sache. Und es gibt ja genug Einfahrten, die nicht so ganz optimal sind. Und wenn man das jetzt auf Parkhäuser ausdehnt, also ich würde das Paket sofort kaufen, einfach weil es einfach geil ist, ne?
Also. Also kleiner Tipp, im Parkhaus P6, glaube ich, am Stuttgarter Flughafen, funktioniert es mit einer S-Klasse. Also richtig, wenn die das zufällig auch kann, ja. Aber parken und abstellen ist so zumindest bildlich ein bisschen die Metapher, wo wir jetzt hingehen. Das war eine Überleitung mit Hängen und Würgen, gebe ich zu. Aber Luca, du hast die große Ehre, die Move-Podcast-Tradition zum Abschluss, zum Abrunden jetzt
parken,
zu bringen, zum Abparken. Ja, wie sucht euch ein Wort aus, was euch passt.
Genau, weil ab kommt ja von A, B Fragen, die wir stellen. Das heißt, du bekommst, lieber Andreas, zwei Fragen oder eine Frage mit zwei möglichen Antworten vorgegeben, für die du dich möglichst schnell entscheidest. Und wenn du noch eine kleine Anekdote hast, lass sie uns gerne wissen. Bist du mehr der Typ, fährst BMW, haben wir jetzt gelernt, aber mehr der Typ Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Trotzdem E-Mobilitätshintergrund. Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Ah, Streaming.
Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Bauernhaus.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Obwohl du so viel Auto fährst. Wie viel fuhrst du gleich noch? 60.000 im Jahr?
Das ist der Wunschvater des Gedankens.
Nee, ich bin, das ist ja das, was quasi mich auch entzweit, ne? Also ich bin ja leidenschaftlicher Fahrradfahrer und Autofahrer. Und insofern kann ich niemandem böse sein und kann auch in mir, muss ich beide Meinungen vertreten, ne? Und insofern glaube ich, ist es auch dann, die einen ärgern sich über die anderen. Und ich kann beide Seiten verstehen und beide Seiten nicht verstehen, weil ich glaube, es ist halt gleich verteilt, wer Blödsinn macht. Und ich finde es sehr ätzend, wenn ein Autofahrer an dir vorbeischrammt, und ich finde es halt auch ätzend, wenn ein Fahrradfahrer in gewissen Situationen Verkehrsregeln nicht einhalten, weil du kannst sie einfach auch nicht sehen und es einfach gefährlich ist. Ich war auch Fahrradkurier, also bin wirklich auch viel gefahren, teilweise 100 Kilometer am Tag in der Innenstadt. Also ich weiß auch, wenn man was beide Seiten erleben, ja. Und ich denke, am Ende des Tages wird es halt nur zusammen funktionieren, weil ich denke, gerade im urbanen Bereich ist halt einfach ein Fahrrad auch geiler. Also ich habe in Berlin gewohnt. In Berlin ist ein Fahrrad einfach für mich das Verkehrsmittel der Wahl, Punkt. Und jetzt aber von Berlin mit dem Fahrrad irgendwie nach München zu fahren, ist vielleicht nicht das optimale Verkehrsmittel. Vor allem,
dann wenn man
Zwischenstopps noch hat, ne? Ja, genau. Mit Ferrari, also ich habe mir ein bisschen schwer getan, weil ich finde halt, ich bin eigentlich sozusagen, ich mag gern also ich, Autos, die einen gewissen, sag ich mal, Bild-Quality haben. Jetzt sind die Italiener nicht die bekanntesten dafür, aber ich wollte mich jetzt auch hier auf die europäische Seite stellen, weil ich finde, das ist eigentlich, in dem Fall war das für mich sozusagen Proud of Europe-Frage, weil ich denke, okay, wir schauen immer gerne in den Westen rüber oder woanders hin und stellen eigentlich das, was auch wir hier leisten, so ein bisschen gerne unter den Scheffel und sagen, wir sind hinten. Und ich glaube, das war jetzt darum, warum ich Ferrari gesagt habe.
Man hätte wahrscheinlich Tesla oder Viper fragen müssen oder irgendwie sowas.
Ja, das wäre dann nicht der Fall. Ja, dann wär's anders gewesen.
Ne? Weil ich das nicht so bezeichnen, aber das liegt vielleicht an mir. Aber lass uns fortfahren. Bist du mehr der Typ Datenschutz und AGBs? Also in dem Bereich bist du da der Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Und das mit einer Juristenfirma
im Hintergrund? Ich habe mal einen Cybersecurity-Guy gesagt, ich müsste mein iPhone permanent ablegen und in den Aluhut stecken, damit ich nicht getrackt werden kann. Und insofern, ich klicke so oft irgendwo okay, ich kann es auch nicht lesen. Und es ist eigentlich, ich hätte gerne eine Browser-Einstellung, die always automatisch Accept All macht, weil am Ende des Tages nervt mich dieses Ding viel mehr, glaube ich, als es das ist, was mir bringt. Ich glaube, Datenschutz ist durchaus was Wichtiges, aber ich weiß, wie ich damit umgehe, weil ich für mich jetzt auch, ich lese es nicht, weil ich es nicht lesen kann. Ja? Und insofern, entweder man findet eine Lösung, wo das so gehandhabt wird, dass es praktikabel ist, weil wenn ich hier irgendwie auf eine Rezeptseite gehe und ich muss AGBs lesen, wer wird das machen? Ja? Und wenn da was drinnen steht, zu Mittag oder am Abend will ich das Rezept lesen. Da werde ich keine AGBs lesen, weil es länger als das Rezept ist. Insofern frage ich mich manchmal, also wie viel stehen wir uns selber im Weg? Und wenn wir das machen wollen, wir sollten es auch machen, dass Daten geschützt sind, das ist nicht die Frage. Man sollte es aber so machen, dass es auch sinnvoll ist, weil es ist sicher für mich persönlich nicht sinnvoll, dass man immer Accept All klickt, weil dann habe ich eigentlich nichts verändert.
Und Klick generiert.
De facto. Ich habe einen Klick generiert, genau.
Ein gesetzlich verordneten Klick generiert. Aber gut. Bist du mehr der Typ Star Wars oder Star Trek?
Boah, das ist eine gute Frage. I don't know.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, Junkie.
Steak oder Falafel?
Steak. Aber nur glücklich.
Okay.
Meine Kuh muss einen Namen haben.
Als Steak ist auf jeden Fall nicht mehr glücklich. Aber ich will die Stimmung nicht crashen. mach schnell weiter.
Nachteule oder Lerche?
Ich stehe um 5 auf.
Und gehst um 4 ins Bett? Morgens?
Nee, 10. Ich bin ein Morgenmensch. Also heute bin ich, glaube ich, um 5 Uhr saß ich bei der Arbeit. Finde das cool, weil da kann ich ganz entspannt arbeiten. Da ruft sicher keiner an.
Das cool. Stimmt.
Ich würde nicht anrufen, um dich zu
beruhigen. Ich wollte gerade sagen, also, keiner von uns würde dich anrufen wegen irgendwelcher Podcast-Fragen morgens um 5.
Alles klar. Andreas, das war's auch schon. Vielen, vielen Dank dir für all die Infos, für die vielen Erklärungen und die Einblicke. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört von uns wieder in 2 Wochen am übernächsten Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de oder hinterlasst uns auch einen Kommentar bei iTunes oder eine Bewertung bei Spotify und natürlich auch bei iTunes und wo ihr sonst über alles machen könnt. Wenn es euch besonders gut gefallen hat und ihr auch noch vielleicht weitere Formate von uns hören wollt, die Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralle beispielsweise nähern sich ja alle 2 Wochen dem Thema Gebrauchtwagen. Auf eine meist etwas humoristischere Art und Weise suchen sich ein besonderes Thema aus und suchen dann mehr oder weniger naheliegende Offerten, diese dann den Leuten preisgeben und dann natürlich auch anbieten. Das ist auf jeden Fall immer sehr lustig. Und falls ihr euch eher im Bereich Motorsport bedient, also was ganz anderes wie autonomes Fahren, dann haben wir das YouTube- und Podcast-Format Formel Schmidt für euch und auch Hauptsache Königsklasse, in der dann immer die Vorberichte zur aktuellen Formel-1-Saison und den Rennen stattfindet. Deswegen klickt da gern rein. Und ansonsten haben wir ganz zum Schluss für euch noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de/AMS klickt, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen AMS besorgen. Andreas, darfst natürlich auch du machen, wenn du es möchtest. Einfach Adresse eintragen, dann kommt das Ding frei Haus per Post. Ganz klassisch und oldschool. Ja, das war's von uns, von mir. Ich sage euch beiden nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke euch,
ja. Ciao, ciao, ciao.
Servus, ciao.